Gebet und Auswirkung. Dein Podcast aus dem Gebetshaus Pforzheim. Unser Thema ist die Auswirkung von Gebet. Was passiert, wenn wir beten und was ist, wenn nichts geschieht? Was haben unsere Gäste erlebt? Unser Wunsch ist es, bei dir die Lust zum Beten zu wecken. Einmal im Monat direkt zu dir nach Hause.
So, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Gebet und Auswirkung. Wir sind hier wieder im Gebetshaus Pforzheim und nehmen einen Podcast auf. Dario, wie geht's dir heute?
Ich bin entspannt, mir geht's sehr gut. Es ist Freitag, es ist Wochenende.
Wirklich? Fast.
Ja, fast.
Nachher dann. Okay. So, wir haben heute einen Gast da. Ich möchte kurz überlegen, wie ich ihn vorstelle am besten. Die Ingeborg ist der Gast und ich habe die Ingeborg kennengelernt vor, wann war das? Da hatte ich noch Dreadlocks.
25 Jahren.
25 Jahre?
Ja.
Okay, hallo Ingeborg, schön, dass du da bist bei unserem Podcast Gebet und Auswirkung. Und zwar, es passt voll gut rein. Wir haben der Anlass, wo wir uns getroffen haben damals, vor 25 Jahren. Ich dachte, es sind 20 Jahren, aber 25 passt dann auch. Stimmt, 20 Jahre. 25 Jahre war, dass die Ingeborg eine Gebetstag übernommen hat, einen Wächterruf damals, einen Gebets 24-Stunden-Tag in Pforzheim. Und da haben wir uns, ich weiß nicht, ob es das erste Mal war, wo das war, oder das zweite Mal?
Nicht das erste Mal.
Nee. Okay, also wir haben uns entweder da getroffen und seitdem immer wieder über den Weg gelaufen. Und jetzt mal schön, dass du da bist. Stimmt es soweit? Habe ich das richtig wiedergegeben? Oder hast du es anders in Erinnerung?
Ist alles richtig, vor allem, weil du dann immer die Schicht übernommen hast von 12 bis 3 nachts. Hm. Und dann bist du an der Heizung von der Bauhütte, wo das drin war, so am Betonwerk oben, da bist du dann gesessen und ich sehe dich mit deinen Ketten und mit deinen Dreadlocks und so weiter. Und dann hast Ketten. Du aber mit einer Hingabe diese 3 Stunden für Deutschland und Europa warst du vor Gott, um dafür einzutreten, den Riss zu treten. Und das ist eine ganz große Erinnerung, die ich gar nicht mehr vergessen kann.
Lustig ist, dass ich wenig noch davon weiß. Also ich weiß nicht warum, aber ich weiß schon, ich war dann öfters dort, auch mit anderen Leuten, Freunden und Veronika und ich weiß gar nicht, wie Juli war, glaube ich, auch dabei. Also einfach Leute aus dem Bekanntenkreis, aus dem Freundeskreis. Und es war schon spannende Zeit, ja, also auch sehr, sehr schön. Okay, das war so, wo ich dich hergebracht habe. Schön, dass du da bist, freut mich. Das Thema von dem Podcast heute ist das große Thema Fürbitte. Da soll es ein bisschen gehen, wenn das so, ich hoffe, wir kommen auch dann dahin. und die Frage ist, erzähl uns mal, Ingeborg, ein bisschen, wo kommst du her? Aus was vom Hintergrund, was vom Elternhaus, wie bist du so zum Glauben gewachsen? Nimm uns da mal ein bisschen rein.
Also ich komme aus einer ganz normalen Familie und wir sind eine Unternehmerfamilie und ich selber bin auch ein Bauingenieur und bin gewöhnt, dass alles, was man macht, eigentlich immer mit ein bisschen Schweiß verbunden ist. Und so habe ich halt, und ich komme aus christlichem Hintergrund und es war für mich eigentlich immer klar, dass Gott unser Vater ist und dass man jederzeit zu ihm kommen kann und dass er vor allem auch ein Hörer des Gebets ist.
Das heißt, ihr habt schon im Elternhaus oder als Familie schon gebetet da? Habt ihr das so mitbekommen? Das ist immer so meine Frage, wie ich das mit meinen Kindern...
Ja, das war ganz, ganz selbstverständlich.
War selbstverständlich, okay. Das heißt auch, ja, okay, schön. Du hast erwähnt, das fand ich sehr spannend, dass du hugenottische Vorfahren hast. Wie hast du das?
Die kenne ich nicht.
Ja, die sind ja schon eine Weile hier. Aber das ist ja, ich habe mal so einen Film in der Mediathek gesehen über die Hugenotten. Das ist ja schon eine spannende Story, auch was die praktisch bewegt haben hier.
Ja,
in Deutschland.
Die mussten aus Glaubensgründen ja aus Frankreich fliehen. Mhm. Und ich weiß, dass eben meine meine Urgroßmutter, dass die eben von solchen Hugenotten abstammt.
Okay.
Und aber mehr weiß ich nicht, aber ich weiß nur, dass halt die aus Glaubensgründen viel Leid auch ertragen haben und dass aber daraus ein großer Segen auch gekommen ist.
Ja, ja. Wir waren in Südfrankreich in einem Hugenottenmuseum, ich weiß den Ort leider nicht mehr, das war echt spannend, ich weiß echt nicht mehr, aber es ist schon spannend, die Geschichte der hugenottischen Bewegung da, die da wirklich echt verfolgt wurden dann, ja. Ja.
Was ist jetzt draus geworden aus den Hugenotten? Also ich kenne mich da gar nicht aus.
Gut, Hugenotten, also meines sind so, waren es kalvinistische geprägte Christen.
Okay.
Und die sind dann durch die damals katholische Staatsregierung oder Staatsreligion verfolgt worden und sind dann geflohen. Und das, also in dieser Mediathek, ich kann das verlinken gern unten in der Doku, war das quasi, dass die relativ viel Know-how auch mitgenommen haben. Also dass ganz viele so Fabrikanten und ja, damals halt,
ja, das war ja.
1700 oder 1800.
War das in den 30-Jährigen?
Nee, war danach, oder? Das weiß ich gar nicht. Aber das müssen wir mal gucken.
Klärt sie in den Kommentaren.
Das klären wir in den Kommentaren. also dass da relativ viel Segen auch weitergegeben wurde, weil die so viel auch eine gewisse, ich sag mal, Arbeitsethik mitgebracht haben. Das ist ja das Calvinistische, dass man so schaffen tut und dass es einem gut geht und so. Das ist ja schon eine gute Prägung, sag ich mal.
Ora et labora.
Auch?
Auch,
ja. Okay. Ja. Okay, spannend. Aber jetzt wollen wir gar nicht über die Hugenotten reden. Das heißt, Ingmar, du bist dann im Elternhaus groß geworden, hast dann spannenderweise, das hast du auch mal erzählt, bist dann Bauingenieur geworden. Das ist ja in deinem Jahrgang jetzt nicht üblich geworden, dass eine Frau eine eher Männerdomäne. Wie
das hat das mit, eben mit meiner Familie zu tun, weil das unser Metier war, wo wir unseren Lebensunterhalt verdient haben mit Bauen. Und ich habe das dann studiert und war tatsächlich auch das einzige Mädel. Und dadurch habe ich halt von klein auf oder von jung auf mich üben können, als Pionier zu sein. Ich bin ein Pionier, ich mache eigentlich immer die Sachen, die beginnen und bis sie laufen und dann mache ich das Nächste.
So habe ich dich kennengelernt.
So, ja. Ist das ja. So ist mein Leben halt dann auch, gibt es auch Frucht dadurch.
Ja. Ist es für dich eine gute, also bist du damit zufrieden, sage ich mal, weil du ja dann immer wieder was Neues, das ist ja auch eine Kraftaufwand, immer wieder Neues zu pflügen. Oder sagst du, hey, das ist meine Berufung von Gott. Ist es schwer für dich?
Nein, das brauche ich.
Das brauchst du.
Sonst schlafe ich ein.
Okay, das ist gut. Okay, das gefällt mir. Ja. Wie konntest du dein Glaubensleben auf die Baustelle bringen? Hast du da irgendwie...
Ich habe jeden Morgen gebetet, dass alles gut läuft und dass einfach Jesu Liebe durch mich sichtbar ist. Das war immer mal ganz so einfach, habe ich das gemacht. Und ich tue auch eigentlich gar nicht kompliziert. Mein Glaubensleben oder überhaupt, wie ich lebe, ist gar nicht kompliziert, sondern einfach mehr so doch immer noch kindlich. Ich bin ein Kind Gottes und er will nur, dass ich sensibel bleibe und auf ihn höre und dass dann das, was er vorhat an dem Tag, dass es durch mich in Existenz kommt. So einfach mache ich das.
Das ist ein guter Tipp, den wir mitnehmen können, oder? Also warum Dinge kompliziert machen, wenn es einfach geht? Okay, ja. Schön.
Aber darf ich noch was dazu sagen?
Ja.
Das ist natürlich nicht so, das hört sich jetzt natürlich ein bisschen sehr einfach an. Das Wichtige ist natürlich, dass ich mache das halt so, dass ich eben in der Bibel lese, weil da ist ja dann immer wieder neue Nahrung, aus der man wachsen kann. Und wenn ich mal wirklich eine Zeit habe oder wenn ich tatsächlich so viele Sachen vorkommen, dass ich eben ganz zu bin, so wie man sagt, und ich komme dann nicht dazu, die Bibel zu lesen, dann ist das ganz schrecklich. Ich kann da gar nicht meinen Tag gut gestalten und auch vor allem gar nichts zu Weg bringen. Und deshalb habe ich habe jetzt mehr Zeit als Pensionär. Ja, da nehme ich mir wirklich jeden Tag den Luxus, dass ich wirklich ausführlich im Wort Gottes lese und bete. Und da kommt natürlich automatisch das Gespräch mit Gott, was für Gebet heißt. Ja.
Mhm. Hast du gerade so ein Thema, wo du dran bist, oder tust du einfach Abschnitt für Abschnitt lesen? Oder
nein, um Gottes Willen, ich bin doch kein... Nein, ich bin ganz spontaner Mensch.
Spontan.
Ich lese natürlich das, was mir, was Gott mir zeigt, das lese ich, ja. Und im Moment ist es so, dass ich immer mehr in der letzten Zeit, es geht gar nicht um mich, es geht nur um Jesus.
Okay.
Es ist total wurscht mit mir, und wenn es um Jesus geht, dann ist automatisch mein Leben in der optimalen, im optimalen Flow.
Okay. Würdest du sagen, also dieses kindliche Vertrauen stoßt mir jetzt auf, war das durchgängig, dass du sagst, okay, das war immer eine Sache, die mich begleitet hat, oder hast du bestimmt, wenn du darüber reden willst, gab es Brüche, wo du sagst, okay, da fällt es mir schwierig, oder warst du von deiner Art so Vertrauen, also wie soll ich sagen, manche bezeichnen es ja, dass man auch so erwachsen wird, oder dass manchmal einfach Gott Dinge geschehen lässt, wo man dann fragt, warum, ne? Ist es, gab es Phasen, wo du sagst, oder sagst du, das kindliche Vertrauen, das war ein Geschenk, das konnte ich wirklich mein Leben behalten?
Natürlich stellt uns Gott auf Glaubensproben, das ist klar. Das Leben, das geht ja nicht ohne irgendwelche Ecken und Kanten. Mhm. Unser Leben ist einfach ein Weg. Meine Mutter hat immer gesagt, das bucklige Leben. Es geht auf und ab. Und da,
also ein Buckel für die Nichtschwaben ist, oder Badner, das ist ein Hügel.
Ja,
ne?
Genau.
Bucklig. Oh, ein Auf- und Absteigen.
Oder Schlaglöcher.
Aber es kann auch ein Rücken sein, ein krummer Rücken.
Ja, es ist vielfältig.
Buckliger.
Also okay. Sie meinte einen Weg,
der
Schlaglöcher und ja, Buckel
okay.
hat.
Okay.
So, das meinte
okay.
sie.
Sehr schön.
Und,
kann ich nachvollziehen.
Und dadurch, und man wächst natürlich an den Dingen, die einem im Leben begegnen. Und da muss das weiß ja jeder, das braucht man jetzt hier gar nicht erzählen, da wird der Glaube immer wieder geschärft, wie ein Diamant, der immer weiter geschliffen wird, bis er immer mehr glänzt. Dann kommt mal wieder ein Sturm, dann geht er vielleicht sogar unter Wasser, und dann tut der Heilige Geist einem helfen und Gott einem helfen, dass man wieder wirklich an die Wurzeln kommt, was Jesus ist.
Okay.
Das sind ja zwei Komponenten, kommen da zusammen, finde ich voll interessant. Also einmal das kindliche Vertrauen und die Reife. Und die Reife.
Die Reifung.
Die Reifung.
Ja, genau.
Die schließt ja das kindliche Vertrauen nicht aus.
Nee.
Das ist ja eher ein Miteinander, würde ich jetzt sagen. Also es schließt ja nicht aus. Und ich finde es gut, dass du das aber erwähnst, weil ich glaube, das weiß eben nicht jeder. Und viele meinen ja, man kommt zum Glauben und dann ist alles wirklich gut. Und es geht nur bergauf, und immer wenn man fällt, dann bist du vielleicht weniger im Glauben dran, aber das ist ja nicht so. Oder würdest du sagen, wenn einer jetzt in Schwierigkeiten kommt, hat er weniger Glauben? Wird ja oft auch so wiedergegeben. Was ich jetzt persönlich auch nicht glaube. Also ich denke, der Weg mit Gott heißt ja nicht, dass alles immer rund läuft. Letzten Endes. Das ist ja dieser bucklige Weg.
Wir haben es nicht besser, aber wir haben es besser, weil wir Jesus haben.
Ja.
Aber unser Leben ist genauso auf und ab wie jedes andere Leben. Und dadurch, dass wir halt Jesus haben und er uns das anbietet, dass wir einfach das Vertrauen nicht wegwerfen, was eine große Belohnung hat, dadurch haben wir es einfach besser.
Amen.
Ja.
Okay. Ja, ja.
Mir war es nochmal wichtig, kurz zu unterstreichen, dass dieses kindliche Vertrauen unheimlich wichtig ist und gleichzeitig eine Reifung stattfindet. Weil in uns, so verstehe ich es zumindest, in unserem jetzigen Leben ist das so, das kindliche Vertrauen, das ist was für ungebildete Leute, die noch nicht so viel Ahnung haben und noch nicht so reif sind. Aber wir Christen dürfen ja kindlich auf Gott vertrauen, auch für Dinge, die wir gar nicht begreifen, weil wir sie gar nicht begreifen müssen. Und dadurch erlangen wir ja eine gewisse Reifung, weil wir sagen, okay, das ist zu hoch für mich, oder ich bin jetzt einfach in dieser Schwierigkeit, aber ich vertraue dir, Gott, dass du mich da durchführst, dass ich wieder, ja, bergauf, dass es wieder bergauf geht.
Also das kindliche Vertrauen, das muss eben immer wieder auf den Prüfstand gestellt werden, da sind wir herausgefordert, dass wir eben das Vertrauen nicht wegwerfen. Und das ist die Reifung, das ist die Schleifung, und das ist das, wo Gott uns formt. Und wo er einfach uns auch immer mehr in sein Bild verwandelt.
Ja. Mhm. Formung hat auch mit Schmerzen zu tun. Wenn man überlegt, so Knetmasse und man formt, ne, das tut, kann ja auch mal wehtun.
Es tut immer so viel weh.
Ja. Und das ist unangenehm. Und da hören, glaube ich, einige dann auf und steigen aus und sagen, ey, das ist doch nichts für mich.
Ja, man braucht da nicht auszusteigen, weil ja Jesus uns hilft. Und das ist eben das, wenn man dann Jesus nicht loslässt, dann ist dieser Formungsprozess gar nicht so schlimm. Gar nicht so hart.
Ich versuche mir das zu merken, wenn ich geformt wäre.
Ja. Gut, das ist das Thema, Jesus nicht loslassen. Ne? Ich habe aber manchmal so das Gefühl, dass manche Leute dann doch irgendwie loslassen von
diesem Vertrauen. Ja, eben. Deswegen finde ich das voll spannend.
Und da möchte dann denken, man kann über den Kopf das zu verstehen und zu erklären und Gott irgendwie schön zu reden oder das.
Ja, oder das begreifen zu wollen. Also ich neige zum Beispiel zum, ich möchte es begreifen. Ja? Und wenn ich es nicht begreife, ist es für mich schwierig.
Aber man kann ja nicht alles begreifen.
Nee, das habe ich mir jetzt dann auch mittlerweile, da bin ich in der Reifung drin. So. Und wo ich sage, okay, ich muss nicht alles begreifen und ich darf dir vertrauen. Das versuche ich mir immer wieder selbst.
Kindliche Vertrauen.
Genau. Ja. Und das ist so ein Zusammenspiel und ich finde es voll interessant, weil da doch ein paar Glaubensjahre uns vorausgeht, Ingeborg. Und es ist auch wichtig, den Zuhörern, ich glaube, wir haben auch Zuhörer dabei, die jetzt frisch drin sind oder eben vielleicht auch in der Situation sind, wo geformt wird, wo Schmerzen aushalten müssen. Und da möchte ich ermutigen, einfach vertraue auf Gott, bleib in diesem kindlichen Vertrauen. Und das kindliche Vertrauen ist für uns Erwachsene ja unheimlich schwierig. Für unsere Kinder, die vertrauen uns, wenn man sagt, hey, ich als Beispiel, ich habe mal unseren mit Elia bin ich ja angegangen, da sind wir eine unheimlich hohe Jagdleiter hochgegangen und wo ich oben war, habe ich gedacht, boah, der hat es echt gemacht, der hat mir echt vertraut und ich hätte gesagt, im Nachhinein gesagt, das hätte ich eigentlich gar nicht machen sollen, wenn das Gabriella gesehen hätte, boah. Und er war voll stolz, dass er es geschafft hat. Ja, ich habe es ja auch schon erzählt. Okay. Ich habe ja Bilder gezeigt und er war voll stolz, dass er es geschafft hat. Ich war voll stolz, dass er mir vertraut hat. Und so ist, glaube ich, letzten Endes ein Kind vertraut dem Vater. Immer, ja, sollte immer. Und das ist schon schön. Und wir sollten als Kinder Gottes eben auch Gott so vertrauen. Und uns fällt es schwierig. Als Erwachsener würde man hingehen und sagen, hey, die Leiter ist viel zu hoch, das ist viel zu gefährlich.
TÜV-Stempel.
Wo ist der TÜV-Stempel? Genau so. Ja, genau. Deswegen bleib dran. Gut.
Wolltest du noch was ergänzen? Oder du hast, passt es? Okay, ist es so. Pionierarbeit hast du gesagt. Du hast, was ich auch bewundernswert finde an dir, du hast einen Verein und hast einen Bekannten, den Dr. Bill, der jahrelang, also der auch in diesem Vertrauen gelebt hat. Ich hoffe, ich gebe es richtig wieder, aber er hat quasi, kommt er aus Texas? Nee, aus Amerika, also so richtig. Er hat eine gute Stellung aufgegeben, um nach Sibirien zu gehen, um nach Russland zu gehen und dort medizinischen Dienst zu tun. Und du warst schon öfters auf diesen missionsärztlichen Reisen dabei. Wie war das für dich? Ist es, das interessiert mich auch immer bei den Gästen, die jetzt woanders im Ausland sind. Betet man da anders? Wie ist das zustande gekommen?
Also das ist die beste Bibelschule, kann man sagen. Also die beste Schulung, wenn man einfach rausgeht und sich dann in ganz andere Situationen vorfindet und auch viele Menschen trifft, die noch nie was vom Christentum gehört haben, die so gefangen sind in ihrer Welt. Und wenn dann Gott das schenkt, wir dürfen die gute Botschaft ihnen bringen und dass Gott es schenkt, dass sie da empfänglich sind, dass sie Jesus in ihr Leben aufnehmen, dass sie ihm neu vertrauen und dass Gemeinden entstehen und so. Und das alles ist knallharte, das ist knallhart, dort zu arbeiten. So habe ich es erlebt. Und ohne total wirklich Vertrauen aufs Gebet zu setzen und unablässig im Gebet zu bleiben, wie Jesus das sagt, wacht mit mir, geht es gar nicht. Mhm. Und das ist eigentlich meine Gebetsschule gewesen.
Ja, ja. Mhm. Gut, das kann man schon vorstellen, dass man wird ja, ja in was reingeworfen, wo es jetzt wenig, ja, wenig Sicherheit gibt dann auch, oder? Wo wir aus unserer Gesellschaft so eine Absicherung haben.
Ja, das möchte ich nicht so sagen, dass man reingeworfen wird, sondern die Einsätze von Agape Unlimited, die gehen ja nur dorthin, wo Gott das zeigt.
Ja.
Dann wird es vorbereitet vor Ort und alles sehr gut vorbereitet und man selber bereitet sich vor. Also man geht da nicht hin und dann heißt es, musst du erst einmal eine halbe Stunde dich reinigen und beten und so weiter. Nein, man kommt fertig dahin, weil sonst wird man erfrieren bei 40 Grad minus. Also das ist jetzt ein Bild.
Ja.
Ja. Und dann ist es auch so, dass es so wichtig ist, dass die Menschen, die einem die eigenen, die Familie und die Freunde, dass sie auch ganz treu einem im Gebet tragen, weil man ist da wirklich on the pit of the hell, wie das immer der Bill Becknell sagt, und es war. Es ist vorbereitet und man geht eben nur hinter Jesus her, man geht keinen Schritt voraus, wenn man das macht, kriegt man so einen aufs Dach. Das habe ich auch erlebt. Mhm. Und da wird man gefestigt und wirklich vorbereitet für Jesus einfach auf Jesus zu setzen, nur auf Jesus zu setzen. Ja.
Also Ingeborg, nimm uns mal kurz in die Agape Unlimited Arbeit rein, für den höheren kurzen Sätzen. Ja.
Also ich habe das kennengelernt in Schweden auf einer Fürbitte-Konferenz und da hat Gott mich einfach geflasht und hat gesagt, du gehst nach Russland. Und dann habe ich gesagt, das kann gar nicht sein. Ich habe 6 oder 8 Jahre habe ich in Schwarzafrika gelebt, mein Herz schlägt für Afrika und du gehst nach Russland. Und das war schon harter Tobak. Und ich habe dann eben mit dem Bill Becknell, ich hatte ihn ja kennengelernt auf dieser Konferenz und habe dann innerhalb von 6 Wochen, das ist auch ein Weltwunder, einen Verein, also bin hingefahren erst nach Russland, habe das alles angeschaut, ob das auch wirklich so ist, wie der das alles erzählt hat, dass er medizinische Hilfe umsonst bringt zu den Menschen, zu den unerreichten Volksgruppen. Und dann habe ich innerhalb von 6 Wochen einen Verein gegründet, der eben als Ziel hat, finanzielle Mittel und Einsätze zu den unerreichten Menschen zu bringen. Für die unerreichten Menschen hat mein Herz immer schon geschlagen, aber für Russland. Und so bin ich 2-mal im Jahr auf Einsätze mitgegangen und habe dann eben ganz schnell kapiert, ohne ganz eng mit Jesus in Verbindung zu sein, gehst du unter. Ja. Und der Dr. Becknell hat sich sehr vergrößert, diese Einsätze zu den unerreichten Volksgruppen in Russland. Russland hat ja 12 Zeitzonen, ist riesengroß. Und später dann, viele Jahre später, hat er dann mal sein Erbe dort investiert in einer Farm, die dann, auf der auch Aktivitäten stattgefunden haben. So ist die Verbindung. Und das Interessante ist, dass man jetzt ja gar nicht mehr nach Russland gehen kann. Aber dort sind so viele Menschen mit Jesus in Berührung gekommen. Ich glaube, 53 neue Gemeinden sind entstanden in den entlegenen Gebieten. Und die Menschen sind dort so reif, so gereift. Sie reifen viel schneller. Wenn die 2 Jahre beim Glauben sind, dann machen die schon irgendwelche Pastorenleitungen. Es ist nicht so langatmig wie bei uns, die haben ja nicht so viel Kapazität wie hier. Und dann, es ist so, dass man nicht mehr nach Russland kann, das habe ich schon gesagt, aber die Russen selber, die Leute in Russland selber, die sind, und die verschiedenen Nationen dort, die sind alles so weit, dass sie das Evangelium dort weitertragen. Und weiter werden Gemeinden gebildet und weiter wird medizinische Hilfe gebracht, nach den finanziellen Möglichkeiten, wie das halt möglich ist. Und und wir in Deutschland, da gibt es eben Leute, die das auf dem Herz haben, die trotzdem da noch im Gebet vor allem und auch finanziell dahinter stehen. Und das ist für mich auch ein Wunder, weil mit Russland ist ja alles abgeschnitten, aber Gott hat keine Grenzen. Er wirkt weiter und er baut sein Reich. Ja.
Okay, du hast erzählt, dass du da Lektionen gelernt hast, schnelle Lektionen, auch Lektionen über Fürbitte, nah bei Jesus bleiben, war eins, was ich herausgehört. Was hast du noch an Lektionen für die Fürbitte herausgefunden, gelernt und angewendet oder anwenden? Was sind da deine...
Also das Wichtigste ist, hat nichts mit Fürbitte zu tun, sondern überhaupt unsere Beziehung zu Jesus. Das Wichtigste ist wirklich, dass man jeden Tag sich mit dem Wort neu füllt. Und das Wort, mit dem man sich füllt, das drängt alles raus aus einem, was uns behindern würde, eben mit Jesus in Verbindung zu sein.
Ja.
Und dann gibt einem eben, dann hat der Heilige Geist natürlich viel Möglichkeit, dass er einem sensibel macht für Dinge, die Gott auf dem Herzen sind. Und mehr ist ja für bitte gar nicht, sondern dass man das, was Gott einem ans Herz gibt, für was man eintreten darf, dass man das nochmal, dass man das eben bewegt. Ja, und dass man das mit Jesus bespricht.
Kann ich das umdrehen? Gibt es dann Sachen, wenn ich jetzt für die ich jetzt dann nicht sensibel bin, ist es dann dran, jetzt mal ketzerisch gefragt, ist es dann dran, nicht dafür zu beten? Oder ist es dann, weißt du, wenn man braucht eine Sensibilität, man braucht eine Führung, man braucht einen Flow, sage ich mal, in der Fürbitte, ist es dann eher hinderlich? Natürlich, Gott kann auch was tun, wenn wir da im Weg stehen, für was zu beten, wenn man nicht in diesem Ruf gerade ist. Verstehst du, was ich meine? Also ist es...
Nein.
Nein?
Nein.
Ich würde so sagen, also ein Gebet, was nicht der Heilige Geist initiiert, ist nutzlos. Die Zeit kann man sich sparen.
Okay.
Und alles, was vom Kopf her kommt, was ich mir so vorstelle, wenn das nicht inspiriert ist, kann ich die Zeit sparen. Und ich habe jetzt ein ganz wunderbares Erlebnis gehabt. Ich war eine Woche in Tessé, was ich noch nie gemacht habe, weil da meine Nichte Volontärin ist. Habe ich gedacht, ach, fährst mal hin. Und war hell entsetzt, wie das alles am Anfang war. Hell entsetzt und habe mich gewundert, dass die Leute immer und immer wieder hingehen. Und da habe ich eine Erfahrung gemacht, wo ich auch nicht in Russland gemacht habe und auch nicht in meinem ganzen Leben bisher, dass es wirklich nicht um uns geht, sondern dass wenn man sich auf Jesus fokussiert, dass alles andere einem geschenkt wird. Mhm. Und so ist es auch bei der Fürbitte, wenn Gott mir aufs Herz gibt, ich soll jetzt da wirklich beten für die Menschen, die da in Palästina oder so in Not sind, wenn er das mir ins Herz gibt, dann kann ich das ohne große Mühe machen und ich weiß auch, dass es dann in Gottes Gebetsschalen, dass es die füllt. Mhm. Ja, und ich habe auch festgestellt, wo ich dann Tessé war, da hatte ich gerade Zeit, meine normale Routine zu machen, Bibel lesen und irgendwie meditieren oder so, weil das ja so ein ganz enger Ablauf ist auch dort. Und dann habe ich gedacht, jetzt musst du mal wieder deine eigene Bibel und so weiter alles lesen. Und dann hatte ich das, wo ich vielleicht eine Stunde brauche daheim, hatte ich in einer Viertelstunde das alles drin in meinem Herz.
Okay.
Also es ist fantastisch, wenn man sich einlässt auf die Führung vom Heiligen Geist. Und dann ist Fürbitte, das fließt dann und hat Effektivität. Und es macht so Freude, es macht glücklich, es macht frei, ja.
Okay, schön. Würdest du dann sagen, wenn man in die Fürbitte geht und es eher so anstrengend ist, dass es dann nicht vom Heiligen Geist geführt ist? Oder wie kann man so einen Indikator als, sagen wir jetzt, wenn jetzt einer frisch im Glauben ist und möchte sagen, okay, Fürbitte interessiert mich, das ist toll. Aber auch für mich selbst, aber so als Indikator, als erfahrene Fürbitterin, was kannst du da uns mitgeben?
Nee, also Fürbitte ist auch, kann auch harte Arbeit sein. Und das kann auch mit Schweiß. Und Jesus hat sogar Blut geschwitzt, als er gebetet hat vor seiner Verhaftung. Aber es muss einfach, die Beziehung zu Jesus, die enge Beziehung zu Jesus, ist auch gleich die enge Beziehung zum Heiligen Geist. Und wenn er uns führt, dass wir wirklich auch in der Fürbitte kämpfen müssen und so, dann ist das auch richtig. Aber zuerst müssen wir nicht gucken, was ist jetzt da auf der Agenda, was steht in der Zeitung und was nehme ich da jetzt, sondern dass man einfach sich führen lässt.
So und eine das Eingebung kann aber, vom Heiligen Geist, einfach kriegt das
Einhören.
Und das kann auch knallhart sein. Was habe ich für viele Sachen, was Gott mich da zum Beten geführt. Also das ist nicht, das ist oft mal ein großer Kampf auch. Aber man muss sich sicher sein, dass es wirklich der Heilige Geist es leitet.
Ja.
Und nicht vom Kopf her oder nicht von unserem Willen her. Ich will jetzt, was weiß ich,
so. Ja, verstehe ich.
Also.
Was hindert effektive Fürbitte? Darf ich das sagen? Effektive Fürbitte? Was würdest du sagen, sind Hindernisgründe?
Der Kopf. Ja, das der Kopf. Schon, okay. Wenn okay. Du also in die Gebetskammer geht, der Kopf schwirrt so rum in allen möglichen Dingen.
Ja. Darf ich mal was sagen? Ich tue jeden Morgen, also das ist verrückt, gell, aber ich sage, Herr Jesus, ich liefere morgens.
Ja.
Ich sag das jetzt ganz offen. Ich sage, bete so. Jesus, ich liefere mich dir aus. Mein Denken, Reden, Handeln, Gefühle, Emotionen. Und dann vertraue ich drauf, weil ich das ihm ausgeliefert habe, dass das an dem Tag dann so läuft, wie er es will. Und wenn es nicht so läuft, wie er es möchte, dann korrigiert er mich.
Dann haben wir noch einen nächsten Tag.
Ja, nur nächsten Tag, wo wir es besser machen.
Okay,
das ist schön. Ja. Aber das sind auch genau die Dinge, die auch hindern. Ne? Genau, was du, das sind genau die Punkte. Das Handeln, das Denken, was war nochmal?
Denken, Reden, Handeln.
Ja. Das falsche Reden kann die abhalten oder zu viel reden und wenig zuhören. Das sind, sind gute Punkte, ja.
Aber das heißt nicht, dass das alles, das läuft natürlich dann wie ein Mensch. Aber ich vertraue halt, dass es einigermaßen dann hinhaut.
Ja, gut. Ja, okay. Wie ist Thema Fürbitte und Einheit? Ja, biegen Richtung Zielgerade ab. Wie hast du das wahrgenommen? Wir sind ja als Gebetshaus relativ am Anfang, sage ich mal, in der Einheit. Und um ganz ehrlich zu sein, manchmal bin ich mit Leuten zusammen und die beten dann und ich freue mich, dass die beten. Aber ich sage, okay, Amen, sage ich dazu. Ja. Aber es ist
nicht deins.
Es ist nicht meins und ich kann es ja auch stehen lassen.
Ja,
es ist ein anderer Stil, es ist eine andere Prägung.
Ja.
Ich bin vielleicht auch in einer anderen Lage und das ist ja auch.
Ich verstehe nicht.
Ich will positiv sagen, was fördert die Einheit?
Da möchte ich Folgendes sagen. Ich habe früher, also ich habe bei großen Events habe ich Hintergrundfürbitte gemacht, sehr oft. Und ich habe natürlich auch für Deutschland diese ganzen Wächterruf-Dinge und aber auch für Firmen, also ich habe sehr viel mit Gruppen auch gebetet, aber natürlich auch allein oder mit einer Person nur. Aber je älter ich geworden bin, umso wählerischer bin ich mit den Gruppen, in denen ich mich einbringe.
Okay.
Ich glaube nicht, dass das jetzt dass das irgendwie ein Fehler ist. Aber für mich ist es, in manchen Gruppen tut es mir so weh, und zwar, weil ich da anders diese
Sichtweise, oder?
Sichtweise habe, Und dann kommen Gedanken, und ich sage, ich will mich nicht versündigen. Ich will nicht da. Es kommt dann doch irgendwelche wertenden Gedanken.
Ja,
und wenn die bei mir aufkommen, dann gehe ich da nicht mehr hin.
Ja.
Weil ich außer Gott wird es mir da helfen, dass ich dann das doch nächstes Mal nicht abwertend mache oder irgendwas. Aber das mache ich in der letzten Zeit. Und ich habe es eben oft auch erlebt, dass eben manche in Gebeten, Aber vielleicht muss ich das nachher rausschneiden, ich weiß nicht, aber ich sage es jetzt so, dass manche in Gebeten das nur nehmen, um dich zu korrigieren. Dann betest du irgendwas und dann sagen die irgendwas, wie wenn sie dich korrigieren. Sowas ist auch mir schon ganz oft passiert. Ja. Mhm. Und deswegen...
Das fördert nicht die Einheit. Ja,
nein, und dann ist es alles wirkungslos, dann ist es kaputt. Ja, ja. So wie eine Wertung, ein Gedanke der Wertung, in einem der Bäder kommt, ist die Einheit kaputt. Mhm.
Ja.
Genau. Aber wenn Gott halt drin ist, dass er sagt, jetzt ist es hier die Gruppe, die betet jetzt für die Stadt, die haben alle ein Herz für die Stadt zu beten, und dann kann er auch einem das große Herz geben.
Ja.
Und dann ist auch die Einheit da.
Ja.
Also das ist schon ein großer Minimierungsfaktor, wenn so viele verschiedene von verschiedenen Ecken zusammen sind.
Ja. Gut, es ist ja, um's aufs Gebetshaus Pforzheim zu machen, einer unserer Kernwerte ist das Streben nach Einheit. Und wir haben da so ein Emoji als Zielscheibe mit einem Dart, also dass es immer enger wird oder dass es auch eine Anstrengung ist. Und das ist, glaube ich, schon spannend, dass man dann das danach streben tut. Das ist auch eine gewisse
Aufgabe
und Arbeit für uns.
Aufgabe und Arbeit, da werden wir alle geformt. Da sind wir wieder bei dem Begriff Formen, und das macht es eigentlich aus letzten Endes. Ich meine, klar, man muss ja, die Schwierigkeit ist tatsächlich, so wie du sagst, den anderen nicht bewerten oder noch schlimmer sogar abwerten.
Ja, man darf
das nicht. Das darf man nicht. Und ich glaube, da wird man dann, da wird man gut geformt. Also wenn einer diese Sachen hat, darf er gern zu uns kommen ins Gebetshaus und ein Teil dabei ist, also einfach mal reinschauen und sich selbst herausfordern. Es ist eine Herausforderung, eine Einheit, das ist definitiv. Es sind unterschiedliche Prägungen, Glaubensrichtungen innerhalb des christlichen Glaubens natürlich. Und in Metaphern gesprochen, einer rennt mit einer Fahne rum, der andere kniet nieder. So, das sind so diese Spannungen, die da rum sind. Aber es ist wirklich, also ich muss sagen, von meinen Part muss sagen, ist ein Riesengewinn, weil man aus seiner Ecke rauskommt und auch andere Einblicke bekommt. Der Leib ist so riesig und vielfältig, was einfach wieder spannend macht.
Ja,
okay. Ja, und wenn halt Jesus, wenn man wirklich sich selber außer Acht lässt, sage ich jetzt mal, und eben wenn alle sich auf Jesus konzentrieren, dann fällt es auch ab.
Ja.
Dann guckt man nicht, wie der andere jetzt, was der für ein Gesicht macht, wenn er mit Jesus redet, sondern dann ist Jesus der Fokus. Das ist einfach, das ist auch so, er schenkt ja in der Einheit nur die Frucht. Ja.
Ja, okay. Spannend. Also es sind noch einige Sachen, die wir mitnehmen, das nehme ich mit, dass wir wirklich auf unser Herz aufpassen sollen. Gerade beim gemeinsamen Sein und das werden wir. Was Jakobus? Jakobus sagt, das Gebet des Einzelnen vermag viel, wenn es ernstlich ist.
Ja. Amen.
Was hat dich motiviert? Was stupft dich? Was bleibt? Was
motiviert dich?
Motiviert dich, dran zu bleiben?
Was treibt dich an, noch schöner?
Allein die Problemstellungen, die es jeden Tag gibt.
Okay.
Das ist das eine. Aber natürlich die Verbindung zu Jesus. Und wenn die ist bei mir, die schwankt bei mir natürlich auch. Bin ja bloß ein Mensch. Aber dann wieder mehr mich mit seinem Wort zu beschäftigen und eben wieder enger mit ihm zu werden. Und,
ja.
Kommt da auch wieder mit neuen Impulsen. Und neue Impulse sind ja immer Leben.
Ja.
Und Jesus ist das Leben. Und das Leben mit Jesus, das ist mein Ziel, dass ich das immer verspüren darf in der Fülle. Ja.
Okay, schön. Also ich habe dich jetzt erlebt als eine Beterin oder wo einfach du sagst, Fürbitte, Gebet, das ist wirklich dein Leben. Ja? Darf ich dir mit zusagen, so erlebe ich dich. Und was, jetzt mal nochmal auf den Podcast, Gebet und Auswirkungen. Auf welche Auswirkungen kannst du Gott die Ehre geben? Fällt dir da was ein, wo du sagst, okay, das ist echt, das kann nur Gott machen? Ist es, also ohne jetzt das, also kann wirklich nur Gott machen. Da ja, kann man
sich selber stolz sein. Auf ihr eigenes Leben oder Auswirkungen?
Nach einfach, was Gebet okay. und Auswirkungen verknüpfen tut. Fällt dir da spontan was ein, was du sagen
Ja, natürlich tut Gott einem ganz oft, wenn man betet, merkt man gar nichts und gar keinen Erfolg aber, ja. oder gar keinen Effekt. Aber ab und zu zeigt er, dass er das Gebet erhört hat und ja. das, was sich verändert hat. Und das ist natürlich dann immer das große Highlight. Zum Beispiel hatte ich gerade was Neues. Soll ich da ein Zeugnis sagen?
Oder? Gerne, ja.
Gerne. Ja. Wo ich wohne, da ist gegenüber eine große Fabrik und da war immer so ein Dauerton. Dann habe ich herausgefunden, dass ein hochfrequenter Ton ist und immer war der Dauerton. Ich konnte fast nicht mehr zu Hause bleiben.
Okay.
Und dann habe ich einen Rechtsanwalt und habe die Stadt und so weiter kontaktiert und da kamen die vom Umweltamt und haben es nichts gefunden. Und dann haben sie was gefunden und dann haben sie es wieder nicht gefunden. Auf alle Fälle haben sie es dann rausgefunden, wer der Emittent war. Uns wurde abgestellt seit Gründonnerstag dieses Jahres. Und das war beispielsweise so ein
Oha.
Ein Erhörung von Gebet.
Segen dann, ja.
Weil
ja.
da hab ich wirklich mal in eigener Sache, aber ganz schön vor dem Thron Gottes gelegen, weil wenn du in deinem eigenen Haus nicht mehr sein kannst, weil das so ein Ton ist, der dich fast verrückt macht, dann
muss vorstellen, ja.
Ja.
Ich bin auch so tonempfindlich.
Und so kommen halt als mal irgendwelche zeigt Gott einem, wo er eingegriffen hat und wo man nichts merkt, da hat er trotzdem eingegriffen, wie es ihm recht ist.
So ist. Alles klar. Vielen Dank, Ingeborg, fürs Dasein.
Ich nehme
einiges mit.
Irgendwie. Ich auch. Was ich jetzt noch dir mitgeben möchte, oder was ich so raushöre, wir kennen uns ja eigentlich nicht so, vor allem nicht seit 25 Jahren, aber was ich bei dir sehe, und das feuert mich auch wieder an, diese Leidenschaft, also eine richtige Leidenschaft, die vielen fehlt. Und das wünsche ich uns allen, diese Leidenschaft und auch die, uns allen einfach, genau.
Wenn jemand die Leidenschaft nicht hat, kennt er Jesus nicht.
Ja.
Das ist nämlich die Quintessenz. Und um Jesus kennenzulernen, da kann man sein Wort lesen und kann auch im Gebet bitten, dass er sich uns zeigt. Und dann ist automatisch jeder Tag wunderbar und man ist man lebt, man ist lebendig. Ja.
Amen, lass
euch das gesagt sein. Schönes Abschlusswort.
Ingeborg, wie alt bist du, seit wann weißt du das? Also seit wann lebst du im Glauben, sagen wir mal so?
Seit ich geboren bin. Aber also für mich war das nie so, ich bin jetzt gläubig und nicht gläubig, sondern dass Gott
aber
gibt.
Aber es sind mehr als 40 Jahre.
Ja, das sind mehr als 40 Jahre. Ja, das sind mehr als 40 Jahre.
Okay, lass euch das gesagt sein.
Ja.
Okay. Dann
danke Ingeborg.
Dankeschön.
Ja.
Und
danke,
bis
Benni.
Zum nächsten Mal.
Und ich wünsche euch ganz großen Segen für euer Gebetsarbeit, aber inspiriert immer vom Heiligen Geist. Anders soll es nicht sein.
So soll es sein.
So ist es.
Jawohl. Ciao.
Okay, ciao.
Danke, dass du zugehört hast. Wenn du Fragen oder Anmerkungen hast, schreibe uns gerne eine Mail. podcast@gebetshaus-pforzheim.de. Bis zum nächsten Mal. Ciao.